Professor Robert Langdon schaute hinauf zu dem 12 Meter großen Welpen, der mitten auf der Plaza saß und dessen Fell ein lebender bunter Teppich aus Gras und Blumen war. »Ich versuche ja, dich zu mögen. Ehrlich, ich versuche es.« Langdon setzte seinen Weg fort, der ihn zuerst über einen hohen stählernen Laufsteg führte. Dann ging es eine terrassenartig angelegte Treppe hinunter. An deren Fuß blieb er unwillkürlich stehen und starrte hinauf zu einer einschüchternden Kreatur. Vor ihm erhob sich eine gigantische schwarze Witwe. Lange, dünne Spinnenbeine aus Stahl trugen einen kleinen, dicken Leib, der sich in etwa 9 Metern Höhe befand. Am Bauch der Spinne hing ein Eiersack aus Maschendraht, gefüllt mit Kugeln aus Marmor. »Sie heißt Maman«, sagte eine Stimme. Langdon sah einen schlanken Mann mit einem skurrilen Salvador-Dali-Schnurrbart unter der Spinne stehen. »Mein Name ist Fernando. Willkommen in unserem Museum.« Er überflog die Namensschilder, die vor ihm auf dem Tisch lagen. »Dürfte ich erfahren, wie Sie heißen?« »Ja, natürlich, Robert Langdon.« Der Mann riss den Blick von den Namensschildern los. »Oh, verzeihen Sie, ich habe Sie nicht erkannt, Sir.« »Ich erkenne mich ja selbst kaum«, dachte Langdon, der in seinem klassisch geschnittenen Frack mit weißer Weste und weißer Fliege ziemlich steif und verloren dastand. »Ich sehe aus wie ein Sänger der Comedian Harmonists.« Der Mann befestigte ein Namensschild an Langdons Revers. »Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Sie haben unser Museum bestimmt schon mal besucht, nicht wahr?« Langdon schaute zu dem schimmernden, spektakulären Bauwerk hinüber. »Offen gesagt, nein, wie ich zu meiner Schande gestehen muss.« »Sind Sie denn kein Freund moderner Kunst, Sir?« »Ich bin Anhänger eines eher klassischen Kunstbegriffs«, entgegnete Langdon. »Deshalb wüsste ich gerne, warum ich eigentlich hier bin.« »Da geht es Ihnen wie allen anderen«, der Mann lachte. »Ihr Gastgeber gab sich sehr geheimnisvoll. Es sind bereits mehrere hundert Gäste eingetroffen, darunter zahlreiche Berühmtheiten, und niemand hat eine Ahnung, was heute Abend auf der Agenda steht.« Jetzt war es an Langdon zu lächeln. Es brauchte schon wieder sehr viel Selbstbewusstsein, um Last-Minute-Einladungen zu verschicken, die im Grunde nichts weiter besagten als »Komm am Samstagabend, es lohnt sich, glaub mir«, erst recht, wenn man damit hunderte von VIPs dazu bringen will, nach Nordspanien zu fliegen. Langdon hob den Blick und schaute auf ein großes rotes Banner, das sich im Wind blähte. »Ein Abend mit Edmund Kirsch.« »Edmund hatte es nie an Selbstvertrauen gemangelt«, dachte Langdon belustigt. Vor mehr als 20 Jahren war Eddie Kirsch einer der ersten Studenten Langdons an der Harvard University gewesen, ein Computergeek, der von seiner Begeisterung für Codes und Zeichensysteme in Langdons Seminar gelockt worden war. Chiffren, Codes und die Sprache der Symbole. Der überragende Intellekt des jungen Mannes hatte Langdon damals sehr beeindruckt, und wenngleich Kirsch später den strahlenden Verlockungen der Computerwissenschaften erlegen war, hatten er und Langdon eine enge Schüler-Lehrer-Bindung entwickelt, die dafür sorgte, dass beide Männer in Verbindung geblieben waren. Mittlerweile war Edmund Kirsch weltbekannt, ein milliardenschwerer Unternehmer, Computerwissenschaftler, Erfinder, Querdenker und Futurologe. Der inzwischen 40-Jährige hatte eine Anzahl modernster Technologien entwickelt, die zu atemberaubenden Fortschritten auf den Gebieten der Robotik, der Hirnforschung, der künstlichen Intelligenz und der Nanotechnologie geführt hatten. Seine präzisen Vorhersagen über zukünftige wissenschaftliche Durchbrüche hatten eine beinahe mystische Aura um seine Person entstehen lassen. In den vergangenen Jahren hatte Kirsch vor allem in Spanien gelebt. Einmal im Jahr aber, wenn Kirsch nach Cambridge kam, um am MIT Media Lab zu referieren, traf er sich mit Langdon zum Essen an einem der trendigen Bostoner Hotspots. Bei ihren Gesprächen ging es nie um Technologie. Kirsch wollte mit seinem alten Lehrer immer über Kunst reden. »Du bist meine Verbindung zur Kultur, Robert«, scherzte er häufig, »mein privater Bachelor of Arts.« Dieser Seitenhieb auf Langdons Familienstand war von besonderer Ironie, kam er doch von einem Junggesellenkollegen, der Monogamie als Affront gegen die Evolution betrachtete und im Lauf der Jahre mit einer Vielzahl von Supermodels abgelichtet worden war. Der Nerd hatte sich zu einer modernen Pop-Ikone stilisiert, die sich nach der neuesten Mode kleidete, Underground-Musik hörte und eine Sammlung unbezahlbarer Kunstwerke ihr eigen nannte. Vor einem Jahr hatte er Langdon überrascht, als er ausnahmsweise nicht über Kunst, sondern über Gott hatte reden wollen. Bei einem Teller Crudo im Tiger Mama, einem Bostoner Szene-Restaurant, hatte Kirsch Langtons Hirn nach den Schöpfungsgeschichten der großen Weltreligionen durchforstet. Langton hatte ihm einen fundierten Überblick über die Glaubensrichtungen geliefert, angefangen bei der Genesis, die für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen Gültigkeit besaß, bis hin zur hinduistischen Geschichte Brahmas, der Geschichte des babylonischen Hauptgottes Marduk und anderen. »Ich bin neugierig«, hatte Langton gestanden. »Hat unser berühmter Atheist endlich zu Gott gefunden?« Edmund lachte. »Ich versuche nur, meine Konkurrenz abzuschätzen, Robert.« Langton schmunzelte. »Wissenschaft und Religion sind keine Konkurrenten, sondern zwei verschiedene Sprachen, die versuchen, ein und dieselbe Geschichte zu erzählen. In unserer Welt ist Platz genug für beide.« Nach dieser Begegnung hatten sie keinen Kontakt mehr gehabt. Dann aber war vor 3 Tagen ein FedEx-Umschlag eingetrudelt mit einem Flugticket, einer Hotelreservierung und einer handschriftlichen Notiz von Edmund. »Robert, es würde mir unendlich viel bedeuten, wenn du kommen würdest. Deine Einsichten während unseres letzten Treffens haben mir geholfen, diesen Abend überhaupt erst zu ermöglichen.« Jetzt war Langton vor dem Museum und brannte darauf zu erfahren, was sein einstiger Student enthüllen würde. Eine leichte Brise zerrte an seinen Frackschößen, als er am Ufer des gewundenen Flüsschens Nervion entlang ging. Und dann erhob es sich in seiner ganzen grotesken Fremdartigkeit vor ihm. Das Guggenheim-Museum in Bilbao, Spanien. Das schimmernde Gebäude mutete wie der Entwurf eines fremdartigen Geistes an. Wie eine Collage aus gekrümmten und verdrehten Metallelementen. Die Außenhülle des chaotisch anmutenden Gebildes war mit mehr als 30.000 Titanblechen verkleidet, die wie Fischschuppen glänzten und dem Bauwerk eine organische und zugleich extraterrestrische Aura verliehen. Als das Bauwerk im Jahr 1997 enthüllt worden war, hatte der New Yorker den Architekten Frank Gehry für seinen Entwurf gefeiert und diesen als »fantastisches Traumschiff aus wogenden Formen in einem Mantel aus Titan« bezeichnet. Die Fassade des Museums schien mit jedem Schritt, den Langton näher kam, ihre Gestalt zu verändern. Ihm stockte der Atem, als die dramatischste Veränderung eintrat. Mit einem Mal schien die kolossale Struktur auf dem Wasser zu schweben, auf einer Infinity-Lagune, deren Wogen träge gegen die Außenwände schwappten. Langton blieb einen Moment stehen, um das Bild zu bestaunen, ehe er den Weg über die Brücke einschlug, von der die Wasserfläche der Lagune überspannt wurde.